gehen können. Ohne Ostern trotzdem nichts gewesen. Weil an Ostern, da ist es passiert. An Ostern ist für uns Menschen etwas Großartiges passiert. Und am besten schauen wir uns dann jetzt zu Beginn gleich mal so, was in der Bibel dazu steht. Lesen da nach, was da genau passiert ist. Wobei noch besser ist es, wenn wir es uns vorlesen lassen. Und wir gleichzeitig dazu auch einen Film schauen können. Viele werden sich noch erinnern von der Jesus-Ist-Predigt-Reihe an diese Lumo-Videos. Und so eins schauen wir uns jetzt an von diesem Ostergeschehen, und zwar nach Matthäus. Wir sehen, wie es hätte sein können, aber wir hören wie einfach den Bibeltext, der dazu gelesen wird. Das wollen wir uns jetzt anschauen, und ich sage Film ab.
Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in eine unbenutzte Grabkammer, die er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben gegenüber vom Grab sitzen. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die obersten Priester und die Pharisäer miteinander zu Pilatus und sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, 3 Tage nach meinem Tod werde ich von den Toten auferstehen. Lass darum das Grab bis zum 3. Tag bewachen. Sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da versiegelten sie den Stein, der den Eingang des Grabes verschloss, und stellten Wachposten auf. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der 1. Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen, und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie: Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten zu ihnen: Erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen: Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisung. So hat sich diese Geschichte bei den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist.
Ja, in diesem Bibelabschnitt, da werden zwei Seiten sichtbar. Einmal diejenigen, die gegen Jesus sind, und einmal diejenigen, die für Jesus sind. Wir müssen uns also anscheinend entscheiden, für oder gegen Jesus. Hast du das schon gemacht? Hast du dich schon entschieden? Wenn ja, bist du für Jesus oder bist du gegen Jesus? Darf ich dich mal bitten, wenn du für Jesus bist, dass du jetzt die Hand hochstreckst? Ihr dürft euch ruhig schnell auch umschauen. Das ist nämlich ein komisches Bild hier drin. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hier drin sind wir in der Mehrheit, ganz klar. Aber draußen in der Welt, da sind wir die Minderheit. Die meisten Menschen haben sich gegen Jesus entschieden. Leider. Aber wie gut ist es, dass du dich für Jesus entschieden hast? Und ich will jetzt schnell mit uns die beiden Seiten anschauen. Und zuerst die Seite, die gegen Jesus ist. Die wollten den Tod von Jesus. Wir wissen, was an Karfreitag passiert ist, wie sie vehement und laut den Tod von Jesus eingefordert haben. Und sie haben ihren Willen bekommen. Eigentlich müssten sie jetzt zufrieden sein. Jesus wurde getötet. Aber dann kam ihnen noch was in den Sinn. Jesus hat ja gesagt, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und so musste die Seite noch zum Statthalter und irgendwie absichern, dass da wirklich nichts passiert. Sie haben gesagt, stell Wachen vor das Grab und lass noch den Stein versiegeln, sodass ganz sicher dieser Jesus nicht mehr aus dem Grab kommt. Oder dass ganz sicher niemand den toten Körper von Jesus stehlen kann. Doch wir wissen es ja bereits, wir Menschen können uns noch so sehr anstrengen. Wir können noch so große Pläne machen. Wenn Gott es anders will, dann macht er es auch anders. Und so war es auch hier. Gott schickte ein heftiges Erdbeben und einen Engel, und dieser rollte den Stein, den versiegelten, vom Grab weg. Niemand und nichts hätte Gott hier aufhalten können. Jesus, der bereits wieder auferweckt wurde, war ja schon nicht mehr im Grab, als Maria und Maria Magdala das Grab betraten, war es schon leer. Und das bekamen auch die Soldaten mit und liefen voller Schreck in die Stadt. Ich meine, die hatten ihren Auftrag nicht erfüllt. Jesus war weg. Da gingen sie zu den Ratsältesten und erzählten, ja, Jesus ist weg. Man hat das in dem Film so schön gesehen, wie da diskutiert wurde. Und dann wurde den Soldaten Geld geboten. Vergesst, wie es war. Nehmt dieses Geld und wir sagen euch, was ihr jetzt stattdessen erzählen müsst. Und die Soldaten mussten eigentlich erzählen, dass sie ihre Aufgabe nicht gemacht hatten. In der Nacht hätten sie geschlafen, mussten sie erzählen. Das war nicht ihr Auftrag. Und dann wurde Jesus geklaut, sagten sie. Und das Traurige ist, dass viele Menschen nachher ihnen glaubten, steht in der Bibel. Es ist also möglich, dass eine Lüge die Wahrheit überdeckt. Das ist die eine Seite, die, die gegen Jesus war. Schauen wir uns noch die andere Seite an. Also die Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Da waren zuallererst natürlich mal die beiden Marias. Sie waren eben unterwegs zu dem Grab, als die Erde heftig bebte. Und sie Sie sahen den Engel mit eigenen Augen und er sprach sogar zu ihnen. Als allererst, sie sollen sich nicht fürchten. So eine Engelserscheinung ist zum Fürchten. Und wie gut, wenn dann der Engel gleich mal sagt, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Und vor allem auch, fürchtet euch nicht um Jesus. Habt nicht Sorge um Jesus, denn es ist alles so gekommen, wie Jesus es vorausgesagt hat. Er ist auferweckt worden. Was muss das für eine erlösende Botschaft gewesen sein, ob sie schon glauben konnten? Der Engel führte sie ja noch ins Grab, da wo Jesus gelegen hat. Die Stelle war jetzt leer, so wie als Beweis. Glaubt es wirklich, Jesus ist auferstanden. Und dann gab der Engel den beiden Frauen einen Auftrag. Sie sollten zurück zu den Jüngern und ihnen von diesem Wunder erzählen. Und auch sagte der Engel den Frauen bereits, Jesus ist nach Galiläa unterwegs und dort werdet ihr und die Jünger ihn treffen. Und so machten sich Maria und Maria aus Magdala da quasi auf den Weg zu den Jüngern und noch als sie da auf dem Weg zu ihnen war, begegnete ihnen Jesus und sie verbeugten sich vor ihm. Ja, sie taten, was Jesus da nochmal zu ihnen sagte, macht euch auf zu den Jüngern und sagt ihnen, dass ich lebe. Und so gingen sie den Jüngern, überbrachten wirklich die frohe Botschaft. Ich weiß nicht, ob sie da schon den Ostergruß verwendet haben, aber stellt euch mal vor, es war Trauer, es war so eine Last auf den Jünger, so die Schwere, ihr Rabbi, mit dem sie durch das Land gezogen sind. Jesus Christus, der Sohn Gottes, sie hatten ihn als Sohn Gottes erkannt, war tot. Und dann der Moment, als die beiden Frauen, ich glaube, die sind in das Haus hineingestürmt. Oder da an den Ort, wo die Jünger waren. Die Türe, die ist doch aufgeflogen, oder? Bam, hey, habt ihr gehört? Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Was für eine Freude. Und dann sagten sie, lasst uns aufbrechen, hin nach Galiläa. Dort auf einem Berg werden wir Jesus treffen. Und das wollten die Jünger. Da bin ich sofort überzeugt. Weil nur zu hören, Jesus lebt, ist das eine. Aber dann zu hören, wir können Jesus treffen, da willst du hin. Also machten sie sich auf und sie begegneten dort Jesus. Wir lesen aber auch, dass einige Jünger noch Zweifel hatten, ist dieser Mann wirklich Jesus? Und in den anderen Evangelien lesen wir aber auch, dass Jesus diese Zweifel aufnahm und sie aber auch beiseite schieben konnte. Wir dürfen mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen. Und dann passierte da in Galiläa auf dem Berg nochmal etwas. Jesus gab ihnen, den Jüngern, einen klaren Auftrag. Bis jetzt waren die Jünger einfach mit Jesus unterwegs. Jesus ging voraus und Jesus tat die Wunder. Jesus erzählte und predigte den Menschen und die Jünger waren einfach dabei, schauten zu, unterstützten, wo sie vielleicht konnten. Aber Jesus war ihr Lehrer. Sie gingen mit Jesus. Und jetzt gab es wie eine neue Situation. Jesus sprach zu ihnen und sagte Folgendes. Ich lese es euch vor, Vers 19 und 20 aus Matthäus 28. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus ist also an Ostern auferstanden und er hat den Tod besiegt und der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und darum lebt Jesus wieder. Und genauso konnte der Tod Jesus nicht festhalten. Jesus war stärker. Er hat wirklich den Tod besiegt und hinter sich gelassen. Und dieses Auferstehen von ihm wird zu unserem Auferstehen. Das heißt, wir wurden an Ostern von unserer Schuld und von dem Tod gerettet. Und wer einmal gerettet wurde, der spricht doch oft, also ich denke jetzt mal an Menschen, die einen schlimmen Unfall hatten und so quasi schon mit einem Bein schon fast tot waren. Und dann sagt man so, ich bin dem Tod nochmal davongekommen. Ich habe ein neues Leben bekommen. Und wir dürfen das eigentlich auch sagen. Jesus hat den Tod besiegt. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat, dem Tod nochmal davongekommen, dann ändert er sein Leben. Er lebt anders. Es sind andere Dinge wichtig. Er setzt andere Prioritäten im Leben. Vieles, was er vielleicht bis jetzt für wichtig hielt, merkt er, ist gar nicht mehr wichtig. Viele Menschen sagen in dem Moment, ich erkenne jetzt, was wirklich wichtig ist. Und wir Christen, wir sind eigentlich in einer ähnlichen Situation, in dem Jesus uns vor dem Tod errettet hat und wir so Kinder Gottes geworden sind, haben wir eben auch ein neues Leben bekommen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du ein neues Leben. Wir lieben jetzt die Wahrheit, so als Beispiel. Wir mögen die Lüge nicht mehr in unserem neuen Leben, so wie auch Gott die Lüge nicht mag. Gott mag auch nicht, wenn wir egoistisch sind. Und wir mögen es auch nicht mehr, wenn jemand egoistisch ist. Und wir wollen nicht mehr egoistisch sein. Das heißt nicht, dass wir dann teilweise nicht doch mal lügen oder doch mal egoistisch sind, aber wir mögen es nicht mehr. Unser neues Leben ist anders. Und Gott mag es, wenn wir aufeinander schauen, uns lieben und einander Gutes tun. Und im Unterschied zu unserem alten Leben haben wir jetzt einen klaren Auftrag im neuen Leben. Viele Menschen überlegen sich ja, was ist der Sinn des Lebens? Wenn du neues Leben bekommen hast von Jesus, dann hast du einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der gehört zu deinem Sinn des Lebens, dass du den umsetzt, dass du dem nachgehst. Und der Auftrag, den habe ich ja vorher vorgelesen, wir sollen allen Menschen von Jesus erzählen, sie taufen, und dann sollen wir ihnen wieder beibringen, dass sie allen Menschen von Jesus erzählen sollen, damit sie wieder taufen können, den Menschen wieder beibringen können, dass sie allen Menschen von Jesus erzählen sollen. Und die sollen das machen und dann wieder taufen und wieder beibringen, was dieser Auftrag ist. Und so weiter und so fort. Ostern ist der Moment, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Damit ist Ostern die Basis für unser neues Leben. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verinnerlichen. Es gab ein altes Leben und es gibt ein neues Leben. Als Kind Gottes stehe ich im neuen Leben. Und damit haben wir auch einen klaren Auftrag für unser neues Leben. Ostern ist also der richtige Moment, wo wir für unser neues Leben dankbar sein dürfen. Dankbar, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass wir neues Leben haben. Aber Ostern ist auch der Moment, wo wir überlegen dürfen, was ich mit meinem neuen Leben mache, ob ich das Richtige mache, ob ich den Auftrag angenommen habe und ob ich den so lebe. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns immer wieder diese Frage stellen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einerseits an Ostern ganz stark über dieses neue Leben, über diese Auferstehung freuen und andererseits auch ein bisschen kritisch in uns hineinhören und sagen, und, liebe ich den Auftrag? Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dieses neue Leben. Du bist auferstanden. Es ist ein Wunder, ein Wunder. Du warst tot und du lebst. Du hast den Tod besiegt und wir können nur staunen. Wir können es gar nicht erklären. Wir können nur sagen, du hast es vollbracht. Und dank dir haben wir Anteil an diesem Leben, an diesem ewigen Leben, an diesem neuen Leben. Wir loben und preisen dich, Jesus. Und wir erkennen aber auch, dass du uns einen Auftrag gegeben hast fürs neue Leben. Und Jesus, hilf uns, dass wir uns dem stellen, dass wir den umsetzen. Hilf uns dabei, schenk uns Kraft, Unterstützung. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. Jetzt ist es so, eigentlich kommt jetzt das nächste Lied, das heißt Der alle Erge. Und dann habe ich aber Christian noch eine E-Mail geschrieben und gesagt, Christian, ich hatte doch, was war es, der dritte Advent letztes Jahr, über das Lied O du Fröhliche gepredigt und da gab es eine Osterstrophe. Christian, hättest du Lust, hier mit uns zu spielen und zu singen? Und er hat ja gesagt, vielen Dank. Und das ist jetzt die Idee. Wir singen nicht die erste, das ist Weihnachten. Und wir singen nicht die dritte Strophe, das ist Pfingsten. Sondern wir versuchen uns heute an der sehr unbekannten, auch zweiten Strophe. Das ist O du Fröhliche, wie es ursprünglich mal gedacht war. Eben ein bisschen anders, wie wir es heute kennen. Aber nach meiner Predigt sind wirklich viele von euch zu mir gekommen und haben gesagt, hey, können wir das dann an Ostern probieren? Ja, wir können. Und wir probieren